Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Mit einem tiefen Durchatmen. Herzlich willkommen zu Folge 11 des Worum-Podcasts. 11 Folgen müsst ihr sein, sag ich mal, in leichter Abwandlung zu einer alten Fußballweisheit. Wir haben es geschafft, wir wissen alle wie. Heute heißt es überall, da fragt in ein paar Tagen keiner mehr nach. Aber ich denke, viele Fans müssen sich körperlich von diesem Abend und von diesen letzten Wochen erstmal noch erholen. Einen kenne ich persönlich, Jan Siegert, herzlich willkommen.
Ich atme immer noch in die Papiertüte. Einen schönen guten Tag.
Ich wollte gerade sagen, das klingt, als würdest du noch an der Lungenmaschine hängen, aber ja. Das ist nicht so.
Nein, das ist nicht so. Es war Gott sei Dank nur die braune Papiertüte, die seit gestern Abend 20.30 Uhr eigentlich ununterbrochen in meiner Hand verweilte. Und mein Gott, ich habe mich immer noch nicht richtig erholt, ey. Oh.
Mein lieber Jan, ein großer Fußballphilosoph hat gestern Abend direkt nach dem Abpfiff die Lage so zusammengefasst. Scheiß Saison, gutes Ende, jetzt geht's in Urlaub.
Bleiben nur zwei Möglichkeiten, Lothar Matthäus oder Florian Kohfeldt?
Ja, es bleibt nur eine Möglichkeit, mein Freund, eine einzige. Florian Kohfeldt hat das gesagt und es war aus seinem Gesicht abzulesen. Diese Worte standen ihm wirklich ins Gesicht geschrieben und man wollte ihn fast in den Arm nehmen, oder ging es dir anders?
War der arme Mann fertig, alter Schwede. Ich fand ihn ja nach dem Spiel, merkst du so richtig, tropfte ihm das noch das Adrenalin aus den Ohren. Aber ich habe ihn dann danach, hast du das zufälligerweise gesehen, in der Zusammenfassung im ZDF, da hat er ein längeres Interview gegeben. Alter, da war der so fertig mit den Nerven. Richtig jemand feuchte Augen gehabt und sagte dann im Interview, dass er jetzt 9 Monate lang er und seine Familie nur Tiefschläge hätten einstecken müssen und er jetzt endlich stolz sagen könne, sie hätten es geschafft, und er sei da auch ein bisschen stolz auf sich selbst. Und das hat richtig... Nee, hätte sie noch 2 Minuten weiterreden lassen, dann wären die Tränen gekullert, glaube ich. Alter, war der Junge fertig.
Also ich muss echt fast sagen, auch ich habe bei Amazon auch geguckt und dann beim ZDF, das war ja fast Folter, ja, diesen Mann da diese Fragen zu stellen. Ja. Teilweise muss ich auch wirklich sagen, Fragen, ja, wie rechnen Sie mit nächster Saison und wie geht's denn? Also als sei das irgendwie, als hätte das irgendeine Rolle gespielt gestern Abend. Ja. Darüber können wir uns gerne ab heute wieder unterhalten. Wir zumindest, den Kohfeldt würde ich selbst heute damit noch nicht belästigen. Also wenn einer seinen Urlaub verdient hat, dann ist es er.
Ja, sag mal, wenn ich mal fragen darf, wie geht's denn dir jetzt eigentlich? Bei mir ist wirklich seit gestern Abend, ich habe gedacht, okay, ey, scheiß drauf, wenn wir es schaffen, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Bei mir ist einfach nur noch absolute Leere und Erschöpfung. Ich bin jetzt froh, dass wir es haben, aber ich nichts mit Euphorie und so. Ich bin einfach nur Gott froh, dass die Scheiße endlich vorbei ist.
Ja, Mann, ey. Ich meine, sprechen wir offen zueinander. Wir haben natürlich vorhin schon telefoniert. Du hast erzählt, du hast wirklich geweint.
Ja.
Wirklich geweint.
Ich hab richtig Angst bekommen, als es 1-1 fiel. Es war einfach, ist der Worst-Case-Zeitpunkt, als es 1-1 fällt, 84. Wo du noch ganz genau weißt, mit ein bisschen Pech sind das hier noch 10, 12 Minuten und denen fehlt jetzt nur noch eine Kiste. Und ich hab richtig den Arsch zusammengekniffen. Und als dann Finny sich da wirklich völlig überraschend gegen Teuerkauf durchtankt, ja, und den Ball, und ich wusste, ja, der Winkel ist schlecht und der Keeper steht gut, scheiße, wie macht das jetzt? Und dass er ihn, weil man Augustinsson im Bild nicht gesehen hat, ne? Mhm. Und als er ihn in den leeren Raum querlegt und ich erst dachte so, na, wer ist denn? Und dann kommt halt Ludde angerannt. Und als er dann...
Den Ball unter die Latte knallt.
Er schießt ihn fast noch an die Latte. Aber als das Ding im Netz zappelt und alle aufs Feld rennen, ist bei mir einfach, sind die Tränen gekullert, ey. So viel Anspannung abgefallen, dass ich dachte, ey, scheiße, jetzt ist zum Glück ist dieser Albtraum nicht eingetreten. Fuck it, ey.
Ja, und bei der Szene, was mir aufgefallen ist, als Finny, übrigens großartig, ne? Großartig, wie er sich da behauptet. Das ist so diese typische Finn Bartels-Aktion.
Genau.
Aber ich sehe dann, ne, wie dann läuft er auf den Keeper zu und ist so heilfroh, dass er nicht selber abschließen muss.
Ja, aber wirklich.
Das hat man ihm richtig angesehen, dass er, dass dann Augustinsson kam in der Mitte und er war wirklich, also noch beim Pass die Erleichterung, dass er jetzt nicht ins 1 gegen 1 oder lupfen oder den Ball flach vorbeischießt.
Oder von allem ein bisschen und ihn dann nicht reinmachen.
Exakt, exakt. Und ja, wie gesagt, so ist jedem, glaube ich, der ein oder andere Gesteinsbrocken vom Herzen gefallen gestern Abend. Auf dem Platz, neben dem Platz und offenbar auch auf einem Sofa in Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast recht, ne? So wie Finn Bartels das macht, dass er es eben genau diese Finn Bartels Aktion, dass er nicht wie so ein Berserker mit Schulter an Schulter gegen den viel zu überlegenen Abwehrspieler irgendwie versucht, den Infight zu gewinnen, sondern er windet sich so geil rum wie so ein Schlangenmensch um Teuerkauf. Und Teuerkauf denkt, er kriegt den vollen Körperkörperkontakt und fällt dann ins Leere. Und, Finny hat die Pille. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir das ja bestimmt 17 Mal angeguckt, das Tor und die Szene. Dieser Pass, den Finn Bartels bekommt, der ist von Groß. Der ist wieder von Christian Groß. Ja. So ein toller Pass, so ein kluger Pass. Ja. Und wie Bartels den annimmt. Ne? Der erste Kontakt von Bartels ist Weltklasse. Der zweite ist Kreisklasse, weil er sich den Ball, weil er sich den Ball viel zu weit vorlegt und Teuerkauf dann ja eigentlich am Ball ist. So. Aber ich bin so gottfroh. Aber weißt du, was mir dann noch aufgefallen ist? Das muss ich ganz kurz noch eben sagen, was mir dann aufgefallen ist. Wir haben ja in den letzten Folgen auch immer mal wieder, oder ich zumindest, immer mal wieder so die Frage gestellt, ja, vielleicht stimmt es auch im Team nicht so richtig. Ich kann das schwer einschätzen und so. Nach dem 2-1, was dann auf dem Feld passiert ist, hat mir den Zahn komplett gezogen. Komplett. Wie alle aufs Feld gerannt sind, Bittencourt aufs Feld gerannt ist. Ne? Selbst die Leute, die nicht gespielt haben und die enttäuscht sein könnten. Alle aufs Feld, Barkfrede, alle auf Ludde drauf. So schön, das zu sehen, ey, so gut.
Ja, und nach dem Abpfiff lassen sie erstmal Pizarro hochleben. Ja, genau. Ne? Und Kofeld habe ich gelesen, nee, das war auch in der PK, als er sagte, ich habe mich auch erstmal bei Claudio entschuldigt, dass ich ihn nicht mehr bringen konnte. Genau. Aber in der Situation keine Chance. Ja, keine Chance für so eine Goodwill. Geste. Ja. Es geht hier wirklich ums nackte Überleben. Na gut, und über den Elfmeter, den, glaube ich, Brich als einziger gesehen hat, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn Finny diese Aktion vorher nicht gemacht hätte.
Genau.
Und er pfeift das beim Stand von 1-1.
In der 96.
Also, Alter. Ja, dann hätten die Tränen einen anderen Grund gehabt.
Sie wären bitter gewesen, wie man so schön sagt.
So ist es. Ja, also bei mir war es wirklich so, dass ich mehr oder weniger versteinert auf einem Sessel, ich glaube, in 30 Zentimeter Abstand zur Glotze saß, in eine Decke eingewickelt und es wirklich stoisch ertragen habe, und mich auch nicht freuen konnte, mich auch nicht mal ärgern konnte. Ich habe es auf Amazon geguckt, somit war ich vermutlich einer der wenigen Fans, die das komplette Spiel ohne Ausfälle, aber gut, das ist ein anderes Thema, was der Zone sich da selbst eingebrockt hat. Ich habe es auf Amazon gesehen, Mirko Slomka, der für mich ein besserer Co-Kommentator als Trainer ist mittlerweile, hat nach dem schnellen 1-0, nach dem Traumtor von Teuerkauf, seinem schönsten Tor, das er jemals für uns geschossen hat, sagte, wartet ab, in der 85. fällt der Ausgleich und dann geht noch mal richtig was. Egal, was vorher war in den 80 Minuten. Ja. Ne? Bis zum Ausgleich. Und dann fällt das Tor in der 85. Wirklich. Glaub, da sind so kurz meine Mundwinkel, haben so gezuckt. Ja. ne? Und man hat angefangen, so mit den Zähnen zu knirschen. Ne, und das wäre ein guter Moment gewesen eigentlich, um sich diese Beißschiene zu holen, die man nachts gegen Zähne knirschen.
Ich hätte spontan nicht schlecht Lust gehabt, mir den Kauknochen von meinem Hund zu nehmen, um ihn mir als Maulsperre zwischen die Zähne zu schieben.
Genau, dann war ich kurz stinksauer auf Mirko Slomka, weil der sich über seine eigene richtige Prognose freute. Ja. Gut, und dann der Rest ist Geschichte.
Pure Freude, muss man sagen. Die ganzen unschönen Nachgänge des Spiels. Mein Gott, hast du die Bilder aus Bremen gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Ich hatte auch heute Nachrichtenschicht. Hier musste Nachrichten machen beim NDR. Habe es auch gemeldet. Die Bilder aus Bremen, aber was da in Heidenheim passiert ist.
stehen dem in nichts also, nach. Ich wusste gar nicht, dass die so viele Fans haben, die so aus sich rausgehen.
Ja, dass sie überhaupt so viele haben, ne?
Aber muss man das der Mannschaft vorwerfen? Muss man das Werder vorwerfen, dass sie dann noch mit der Polonaise um den Bus herum irgendwie möglicherweise noch umstehende Fans provozieren?
Haben? Nein, das finde ich nicht. Ne, wenn sie es in einem vollen Stadion vom Heimblock gemacht hätten, okay, oder vor der Heidenheimbank oder vor der Kabine oder so. Aber ich fand's überhaupt nicht. Ich glaube, da ist also Freude nach so einer Saison und Druckabfall, ja, also wenn du zu Hause heulst, dann wird diese Emotion ja wohl erlaubt sein, für sich im Mannschaftskreis zu feiern und nur weil da ein paar Fans auf dem Parkplatz stehen, sich dann den Stock in, also Entschuldigung, aber nee, also das ist mir ein bisschen zu PC und so ein bisschen, also das muss wirklich erlaubt sein. Und ich muss auch wirklich sagen, bevor man die Scheibe von dem Mannschaftsbus einwirft, ne, also das ist jetzt keine leere Cola-Dose.
Ja, stimmt. Ja, ich sehe das genauso. Das muss Profisportlern auf jeden Fall erlaubt sein. Für die stehen so unter Druck und die haben wirklich eine solchen Saison, haben die im letzten Moment noch mit dem Happy End irgendwie für sich beendet. Natürlich ist es bitter, auch als Fan wäre ich maximal frustriert in so einer Situation. Aber da muss man dann auch irgendwie etwas souveräner bleiben
Zumal Heidenheim selber mit mehr Glück als Verstand in die Relegation eingezogen ist. Ne?
Ja.
Also da ist auch ein bisschen Demut, genau wie von uns Werder-Fans, denke ich, wäre da auch ein bisschen Demut angebracht gewesen. Aber apropos, ich möchte noch eine kurze Sache klären. Slomkas Prognose ist nicht zu toppen gewesen. Ich hatte getippt 1-3, was nach dem Spielverlauf gar nicht so schlecht war, fand ich. Ja. Denn es hätte genug Chancen gegeben, das Ding den Deckel drauf zu machen. Ja, ein 2-0 zu machen und dann wäre 3-1 gar nicht so schlecht gewesen. Hattest du 2-2
getippt? Ich hatte 2-2 getippt,
ja. Ja,
ne? Blindes Huhn findet auch ein Korn, aber in der Tat, das war mir dann am Ende hin auch egal. Das sah ja schon fast so aus, als hätte ich den Bericht bestochen, dass der den Elfer noch gibt, damit mein Tipp hinkommt. Das 2-2 hatte ich befürchtet, hatte mir allerdings auch eine andere Dramaturgie gedacht. Also ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass Werder das Ding irgendwie noch in der letzten Minute biegt, weil sie irgendwie 2-1 hinten liegen. Irgendwie. Aber dass es dann so gekommen ist. Boah, ey.
Ja, dennoch, ich möchte es nicht unerwähnt lassen und exakter, genauer Tipp 2-2.
Glück gehabt.
Hut ab.
Glück gehabt und ich hätte auch gern darauf verzichtet, wenn uns das ein bisschen mehr Leben. Ich habe garantiert gestern 5 Jahre Lebenszeit verloren, aber das ist dann eben so. Als Werder-Fan muss man sich da, glaube ich, auch für die kommenden Jahre dran gewöhnen. Ja, meine Fresse, ey. Mund abputzen, weiter geht's. Haken dran, oder was?
Ja. Haken dran und das Gute mitnehmen. Ja. Das Gute mitnehmen gilt vielleicht auch für uns, mein lieber Jan. Wir machen weiter, oder? Podcast, ja,
ich bitte
neue
dich.
Saison.
Ich fände es schon fast schade, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, ach weißt du, war ein schöner Ausflug, jetzt werden wir doch gerade erst warm. Und wir können vor allem jetzt auch, und das war ja eine Sache, die wir uns schon längst vorgenommen haben, aber wir sind ja irgendwie von einer Folge in die nächste getrieben worden von den aktuellen Entwicklungen. Jetzt können wir dann auch mal anfangen. Jetzt haben wir im Sommer ein bisschen Zeit, um uns mal ein paar Sachen zu überlegen, die ein bisschen mehr Gehirnschmalz fordern. Und dann können wir uns mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie der Kader nächstes Jahr aussehen könnte. Und jetzt mal ein
paar. Ach so, ich dachte, du schenkst mir einen Zauberwürfel.
Ja, nach Hermelin und Pelzmütze jetzt auch noch einen Zauberwürfel, oder was?
Ja, die sind übrigens angekommen. Ja, danke. Ja. Ich nehm noch einen zweiten.
Gern geschehen. Qualität ist so gut.
Okay, mein Freund, wir machen weiter. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht geliefert hätten. Man kann niemandem vorwerfen, nicht geliefert
Richtig.
Zu haben.
Ey, das ist ja eine Profi-Überleitung.
Am Ende dieser Saison. Und das ist eine absolute Kai-Flaume-Mega-Überleitung. Erzähl, wie war der Moment gestern Abend? Du hast die Spendenaktion beendet. Ihr liefert, wir liefern. Genau. Bier für Berlin und eine Menge Knatze für einen guten Zweck. Fass bitte kurz zusammen.
Ja, also gestern Abend zu 23:59 dann die Spendenseite auch offiziell dicht gemacht. Schlusspunkt waren, und jetzt festhalten, 13.875 Euro, was Stell dir mal vor, worüber wir am Anfang noch gesprochen haben. 100 Kisten für 2000 Euro, mal gucken, ob das klappt. So, jetzt sind wir bei fast 14.000 Euro und das macht mich schon ziemlich stolz, Teil davon sein zu dürfen. Das ist schon echt eine ziemlich geile Sache. Also an alle da draußen, größten Respekt für das, was ihr die letzten, wie lange haben wir es jetzt drin gehabt? Knapp eine Woche. Was ihr die letzte Woche gestemmt habt und was da zusammengekommen ist, da werden wir einigen Projekten sehr, sehr toll mit unter die Arme greifen können. Ich finde es ganz, ganz großartig. Und ich werde mich jetzt die Tage an die Abrechnung machen. Ich habe leider gesehen, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, aber PayPal verdient sich auf gut Deutsch gesagt einen Arsch voll Geld mit unserer Spendenaktion.
Ja.
Das ist.
Danke, dass du es ansprichst.
Ja, du hättest es auch gerne noch angesprochen. Ja, wie gesagt.
Ey, das sitzt mir wirklich quer, ja. Und ich hätte ernsthaft überlegt, hier eine neue Rubrik einzuführen. Cool, man kriegt Puls, ja. Ey, wirklich. Also, als du mir das erzählt hast, das ist ja wirklich. Sag mal bitte.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das beim Einrichten der Spendenseite auch gar nicht so offensichtlich geworden ist. Und muss man auch sagen, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass unsere Spendenaktion so groß wird. Aber PayPal nimmt pro Spende 2,49% der Spendensumme plus einmalig 35 Cent. Und das sind bei beispielsweise bei einer Spendensumme von 50 Euro 1,60 Euro allein an Gebühren, was nur PayPal nimmt.
Für gar nichts.
Also gut, für ich keine Ahnung, wie sich diese Kosten zusammensetzen. Da ist sicherlich ein großer Teil Marge und dann irgendwie ein kleiner Teil, keine Ahnung, was da an Personalkosten und so, weiß ich nicht. Aber zum Vergleich mal, Better Place, wo wir die Spende gestartet haben, die nehmen ja auch Gebühren, aber da stehen dann unterm Strich bei einer 50-Euro-Spende, lass mich lügen, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber es sind, glaube ich, so 20 Cent oder sowas um den Dreh. Ne? Und das ist ja im Verhältnis
schon. Aber fast. Sie nehmen Gebühren dafür, diese Spendenseite zu betreiben.
Da gehe ich von aus, genau.
Ja, genau. Und das ist eher eine Aufwandsentschädigung. Ja. Ja. Und das ist ja wirklich kein Vergleich. Und da muss ich wirklich sagen, und auch das gehört zur Transparenz mit dazu, und dass da wirklich, ohne dass wir das so absehen konnten, da dieser Finanzkonzern so viel abgreift bei einer Spendenaktion, die wirklich für den guten Zweck ist und mit vollem Herzen unterstützt wird, mit Kleinstbeträgen.
Ja.
Ja? Und da wird dann auf jede kleine Spende wird da zugegriffen. Finde ich schon krass.
Ja,
also
ist es auch.
Muss ich schon sagen. Und da möchte ich keine Kritik mehr hören, nur weil ich mir zwei Hermelin und diese Nerzmütze bestellt habe.
Es ist in der Tat.
Nein, wirklich. Also es ist wirklich ärgerlich. Und ihr habt ein Recht darauf, das zu erfahren. Die Welt hat eigentlich ein Recht darauf, das zu erfahren. Und das ist wirklich, ich finde, ein Signal wird ausgesendet, dass Spenden unattraktiver macht, wenn man das weiß. Und das ist nicht gut. Und ich hoffe, niemand lässt sich davon abschrecken, solche Aktionen weiter zu unterstützen.
Ja, ich glaube, also ich bin da bei dir. Mich riecht sowas auch auf. Es gibt halt so ein paar Randaspekte, die wir da nicht unerwähnt lassen dürfen, auf jeden Fall, mit Blick auf Transparenz. Das ist nämlich zum einen eben die Tatsache, dass sowohl wir, beziehungsweise ich, als jemand, der die Spendenseite aufgemacht hat, das transparent sehen konnte. Also es ist ja auf der Seite betterplace.me ist ja ganz, ganz offiziell und für jeden einsehbar auch aufgelistet, wie was für Gebühren anfallen und wie die entstehen. Es gilt im Übrigen auch für alle Leute, die gespendet haben. Das ist so. Mir war bloß einfach dann wirklich diese Größenordnung nicht bewusst, weil wir mittlerweile es sind knapp über 1000 Einzelspenden gewesen. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass das immer zwischen, keine Ahnung, 50 Cent und 1,60 Euro oder so an Gebühren sind, dann kannst du dir schnell ausmalen, was da von der Spendensumme, die wir jetzt zusammengetragen haben, was da an Gebühren wegfällt. Nichtsdestotrotz, es war sowohl für uns einsehbar, als die Spendenseite aufgemacht haben, als auch für die Leute, die gespendet haben. Also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, das hätten die transparenter machen müssen, sondern
Nee.
Aber mich ärgert's auch sehr.
Alles gut. Lass uns das Thema beenden.
Ja, ganz kurz noch eben, nur um es abzuschließen, damit auch jeder Bescheid weiß, was jetzt passiert. Es wird in der Regel eine bis zwei Wochen dauern, bis alle Spenden ausgezahlt werden von betterplace.me. Und dann werde ich anfangen, sobald uns auch die Rechnung vom Bierlieferanten vorliegt, werde ich anfangen, die Aufschlüsselung zu machen. Das werde ich alles transparent bei Twitter veröffentlichen mit einer Fotodokumentation. Gebt mir da einfach bitte ein bisschen Zeit, die bürokratischen Mühlen der Spendenseite und der, ich sag jetzt mal, Treuhänder, die das Geld für uns sozusagen erstmal aufbewahren, bis wir es dann am Ende in die Hände bekommen. Das dauert einfach seine Zeit. Aber das habe ich auf dem Zettel und das werde ich alles öffentlich machen und werde das transparent dokumentieren. Und jeder, der diesbezüglich noch Fragen hat, kann sich selbstverständlich jederzeit über meinen Twitter-Account beispielsweise bei mir melden und dann werde ich alle zusätzlich noch offenen Fragen dazu beantworten.
Gut, mein Lieber, das haben wir geklärt, aber bevor das hier in eine bedeutungsschwangere Beerdigungsveranstaltung und Systemkritik ausartet, ja.
Pro Seminar Finanzbuchhaltung.
Ja, richtig. Hefte raus, Klassenarbeit. Ja, ja. Wobei es ja nicht ganz unberechtigt ist, aber lass uns doch mal ein bisschen mit Freude jetzt auf die nächsten Wochen schauen, denn so ganz vorbei ist es zwar jetzt erstmal für die Fans und für die Spieler, die sich, denke ich mal, viele schon in den Urlaub verabschiedet haben, aber im Club ist brutalstmögliche Aufarbeitung, Konsequenzen, es war eine Menge Politiker Floskelei zu hören die letzten Wochen, aber Fakt ist, da muss auf jeden Fall, muss da einiges besprochen werden.
Ja, sehe ich auch so. Und ich bin mir auch sicher, dass sie das tun werden, weil so schätze ich Kohfeldt auf jeden Fall und Baumann und Bode eigentlich auch sowieso ein, dass die sich schon darüber im Klaren sind, dass die abgelaufene Saison maximal unglücklich gelaufen ist und das nicht nur auf eine Verletztenmisere zurückzuführen ist, sondern man da sicherlich auch darüber sprechen muss, was in der Kaderplanung schiefgelaufen ist, was eben auch im Miteinander schiefgelaufen ist. Zum Beispiel fand ich gestern, es fällt mir jetzt gerade nochmal ein, weil wir angefangen haben, drüber zu reden. Kohfeldt sagte gestern in der Analyse, so in der ersten schnellen Analyse, ich glaube, es war sogar in dem ZDF-Interview, sagte halt eben im Nebenfeld, dass sie auch unheimlich viele Kriegsschauplätze gehabt hätten und nannte dann unter anderem auch im Staff. So, und da erinnere ich mich halt eben noch an diese komische Physio-Geschichte, wo dann irgendwie über die Medien mehr oder weniger herauskam, dass sich da zwei Leute aus der medizinischen Abteilung absolut nicht grün waren. Und das war ja die Geschichte, wo sie nach 4 Monaten schon den Mannschaftsdock wieder gewechselt hatten. Also da scheint es offensichtlich noch einigen Klärungsbedarf zu geben. Und der beinhaltet sicherlich auch die Rolle von Kohfeldt und oder Baumann. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Hast du schon dir ein Bild machen können, was du glaubst oder was du nicht glaubst, beziehungsweise irgendwelche Aussagen interpretiert, wo du meinst, was ablesen zu können?
Nee, aber also diese ganzen Sätze wie es bleibt kein Stein auf dem anderen und ne, wir müssen jeden Stein umdrehen und alles auf den Prüfstand stellen, bla bla bla. Ich glaube, die Frage hätte sich natürlich ganz anders gestellt, wenn wir es gestern nicht geschafft hätten.
Ja.
Ne, dann wäre dann, glaube ich, auch der Weg auch zu personellen Konsequenzen deutlich kürzer gewesen und die Forderung deutlich lauter und einfach die Toleranzgrenze da dann auch Zöpfe abzuschneiden. Gott, jetzt floskel ich auch schon rum. Aber da dann halt auch wirklich harte Entscheidungen zu treffen, wäre dann natürlich deutlich niedriger gewesen. Jetzt überdeckt natürlich dieser Klassenerhalt vieles, denke ich. Und ich glaube, dass, wie du sagst, dass da in den einzelnen Gewerken, in den einzelnen Abteilungen eine Menge passieren muss. Ich bin gar nicht so sicher, ob auch halt ganz oben Dinge überhaupt oder Personen wie Baumann oder Kohfeldt wirklich auf den Prüfstand gestellt werden. Oder ob jetzt nach dem Klassenerhalt nicht eigentlich klar ist, okay, mit denen machen wir weiter.
Würdest du es denn machen? Also würdest du es auf den Prüfstand stellen? Würdest du auch die Personalien Bode, Baumann, Kohfeldt hinterfragen?
Ja, du musst sie natürlich hinterfragen. Auf der anderen Seite musst du die ja natürlich auch schon seit Monaten hinterfragen. Und sie wurden ja auch seit Monaten hinterfragt. Und ich sagte das in der letzten Ausgabe schon, Werder, der ganze Club, ist mit dieser Entscheidung all in gegangen. Ne? Volles Risiko, Kohfeldt wirklich bis zum letzten Schuss, ja, und Baumann ja auch als Schicksalsgemeinschaft an denen festzuhalten, schließt es jetzt natürlich im Prinzip so gut wie aus, sich jetzt von ihnen zu trennen.
Es sei denn, er sagt, Leute, das muss ich mir nicht nochmal geben, das weiß er natürlich nicht, ne?
Ja, aber das kann er nicht machen. Da haben wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen. Also wirklich. Ne, ich habe das auch gelesen in Zeitungen, dass da Hoffenheim nur wartet und so. Aber also da, also so viel Ehrenmann, glaube ich, ist er dann schon. Ja. Die Frage ist, glaube ich, eher darf er. Ja? Und auch Baumann. Ne, und die beiden sind. Ich glaube, du kannst dich nicht nur von einem trennen. Ja, weil die saßen sowas von in einem Boot. Die ganze Zeit, da kannst du jetzt nicht einen rausnehmen und sagen, hier, wir haben bemerkt bei der Aufklärung, der, ne? So, ich denke, dass sie mit diesem kompletten Team, mit Baumann, Kofeld, zumindest mit den beiden, auch in die neue Saison gehen würden. Alles andere wäre Quatsch, ja, nach der Nibelungentreue der letzten Monate, und dann schaffen sie es mit Hängen und Würgen und dann zu sagen, nee, jetzt doch nicht.
Ja.
Das ist doch Bullshit.
Ich find's schwierig, weil, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ich find's einfach schwierig, weil ich finde, dass in einer wirklich vernünftigen Analyse, die wir ja jetzt versuchen, basierend auf ganz vielen weichen Vielleichts und Maybes und so, man müsste wirklich ein paar Fakten kennen, um sich, finde ich, ein fundiertes Bild machen zu können, und ich muss da einfach an vielen Punkten im Nebel stochern. Was mir als Außenstehender einfach nach wie vor nicht einleuchtet, ist die Art und Weise, wie der Kader zusammengestellt ist. Ja, darüber haben wir auch spekuliert, auch die, dass es einfach ein Wagnis war, mit Sahin und Bargfrede beispielsweise im defensiven Mittelfeld in die Saison zu gehen. Das sind halt einfach alles Entscheidungen, die sicherlich einen Grund haben, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Aspekt zum Beispiel zwischen Trainer und Sportdirektor nicht diskutiert worden ist. Bin ich mir zu 100% sicher. Was mich halt stört als Außenstehender ist, dass solch offensichtliche Fragen, die sich auch ein etwas größerer Teil der Öffentlichkeit gestellt hat, warum das nicht vernünftig in der Öffentlichkeit kommuniziert wird, wohl wissend, dass dieser Aspekt und diese Frage im Raum steht. Ja, also das ist ja nichts, wo sie sagen irgendwie, wenn da keiner nachfragt, dann wecken wir damit auch keine schlafenden Hunde, sondern das ist einfach eine Frage, die Medien immer wieder an sie herangetragen haben. Und da finde ich es in der Kommunikation einfach suboptimal, wie sie es gemacht haben. Und es bleibt die Frage, warum ist der Kader so komisch, unausbalanciert aufgestellt worden? Siehst du anders?
Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil du kannst natürlich, wenn du mit diesem Kader auf der Klippe stehst, ja, und dieser Kader dich in der ersten Liga halten soll, dann kannst du den ja nicht vor den Relegationsspielen oder vor dem 33. Spieltag öffentlich in Frage stellen.
Nee, ja, nee,
und wenn du dann anfängst, stimme ich dir zu, das hätte man kommuniziert und bla bla bla, und die Fragen von den Medien kamen ja auch, aber stell dir mal vor, die hätten dieses Fass aufgemacht.
Ja, natürlich jetzt nicht in der Crunch-Time, ne? Darum geht's gar nicht, sondern mir geht's jetzt vielmehr darum, dass ich versuche gerade für mich klar zu kriegen, ob das wirklich auch einer der wichtigen Punkte in der Analyse ist, die sie jetzt für diese Woche angekündigt haben. Denn sie haben ja gesagt, sie setzen sich jetzt diese Woche hin und reden ganz viel und wollen nach den Gründen für die Probleme suchen, die es jetzt das ganze Jahr über gab. Würde mich einfach mal interessieren, ob das eben dann auch einer der Kernpunkte ist und wie sowas aufgearbeitet wird. Das meine ich mit, das sind Fakten, die ich gerne kennen würde, um mir ein etwas fundierteres Bild machen zu können von der Situation.
Ja, aber hast du völlig recht, ne? Aber ich meine, davon gehe ich doch mal aus. Ja? Ja. Denn wenn darüber nicht gesprochen wird, dann können sie auch ein paar Tage länger nach Ischgl in Skiurlaub, nein, können sie auch. Ne, aber dann kann man sich die Gespräche sparen. Ja. Ne? Zumal da ja auch die Kaderplanung fürs nächste Jahr dranhängt. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, die ich gerne noch genauer wüsste, auch um die Arbeit von Frank Baumann vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen zu können. Denn was man so liest, wer dann wie, wann verpflichtet werden muss, für wie viel Geld, und was sich da noch an Abgängen tut, ob das finanziell überhaupt, und also auch das wissen wir aus Vereinssicht zu Recht noch nicht als Öffentlichkeit, ne? Aber ich glaube, da könnten natürlich noch einige Stolperfallen auch für Baumann drin hängen, von denen wir gar nichts wissen, wo er aber in der Verantwortung steht.
Exakt, ja.
Und jetzt vielleicht erst erklären muss, du Marco, ja? Ja. Wir haben hier noch so Wirecard-mäßig dieses Konto auf den Philippinen mit den 1,9 Milliarden. Das gibt es gar nicht. Ja, also, ne?
Ja. Ja, ich.
Sowas droht halt, wenn ich da an diese zweistelligen Millionenbeträge für manche Spieler denke.
Die jetzt greifen, ne? Bittencourt muss verpflichtet werden, Klasse gehalten. Toprak muss verpflichtet werden, Klasse gehalten. Selke ist jetzt noch ein weiteres Jahr da. Wenn du wieder die Klasse hältst, hast du nochmal 15 Millionen, die du ausgeben musst. Du bist quasi wirklich auch unter dem Aspekt Corona echt gezwungen, diesen Sommer einen Teil, wenn nicht sogar dein gesamtes Tafelsilber zu Geld zu machen.
Ja, und da ist, wenn da alle Fakten auf den Tisch kommen, ja, ne, und alle Karten aufgedeckt sind, dann fällt, könnte ich mir vorstellen, ist das auch nochmal eine andere Basis für die Entscheidung, machen wir mit dieser sportlichen Führung weiter, ja, oder nicht?
Ja.
Ne, wir wissen es zum Glück nicht.
Ja. Ja, bleibt abzuwarten. Bei der Kaderplanung wird es dann vornehmlich im Sommer wahrscheinlich auf Mini-Transfers / ablösefreie Spieler ankommen. Wer fällt uns da als erstes ein? Hast du eine Idee?
Ja, da gibt's ja einen Stürmer, der unbedingt international spielen wollte, der ja mit ganz bescheidenen Gehaltsvorstellungen, wie ich jetzt gehört habe, der sich ja, glaube ich, überall wieder ins Gespräch gebracht hat. Und jetzt sind wir auch wieder würdig. Max Kruse, trotzdem würde ich mich freuen.
Ja, ich fände es auch geil, wobei ich sagen muss, ey, ganz ehrlich, die Art und Weise, wie der sich teilweise in der Öffentlichkeit gibt, ne, da, ey, das habe ich schon in seiner Zeit bei uns manchmal gedacht, oh Junge, ey, mach mal bitte eine Nummer kleiner. Sich in eine Talkshow zu setzen und zu sagen, also, ich habe schon Bock auf die Bundesliga. Es kann sich praktisch jeder Verein mich leisten. Und dann noch so dieses geile Telefon mit der Hand zu zeigen. So nach dem Motto, ruft mich an, weißt du? Ich denk so, ey, du alter Mann, ey. Aber gut, fußballerisch ist es eben genau das Element, was uns, glaube ich, dieses Jahr wirklich geholfen hätte. Also zumindest uns.
Du
uns,
so. Ja. So arrogant und verhalten in der Talkshow rüberkommt, so sehr lieben wir es,
ja,
auf dem Platz,
ja,
wenn er es in unserem Trikot macht. Ja. Ne, denk an Kevin Vogt, über den man ja Ähnliches sagt. Ja? Und heute Artikel zu lesen waren, darum wollen die Hoffenheim-Spieler gar nicht, dass er zurückkommt und darum sind sie froh, dass er weg war. auch jetzt kein leichter Charakter.
Hast du dieses Gruppenbild, ne, aus der Kabine gestern vom Team gesehen? Alle mega am Jubeln, ja, nur ja, Kevin ja. Vogt steht hinten in der Ecke, ja, und so, Hoffenheim.
Ja, und trotzdem sind wir uns einig, ne, dass so ein bisschen Pavianhügel auf dem Platz in einer verunsicherten Truppe ganz gut zu Gesicht steht.
Manchmal, ja, natürlich,
ne?
Natürlich.
Und auch da war Max Kruse natürlich, ich sag mal, ein Könner.
Ja.
Ne? Ein Könner.
Ja. Bin ich vollkommen bei dir. Ja, hast du auch recht. Ja. Es war, wie oft hat er uns mit genau der Attitüde den Arsch gerettet? Und wenn er in Topform war, wie er unser Spiel, selbst wenn im Mittelfeld nichts mehr funktionierte, der sich die Bälle einfach im Mittelkreis geholt hat und dann selbst initiiert hat. Solche Leute hatten wir einfach dieses Jahr viel zu wenig. Ja, das stimmt schon. Ich fände es auch geil.
Ja, wenn das Geld auf den Philippinen noch da ist, dann.
Ansonsten greifst du noch mal in deine Hermelin-Schublade.
Ja, ich bitte dich. Also, dann gucke ich mal. Die muss ich beide erstmal eintragen.
Genau.
Ne? Das ist so eintragen. Daran erkennt ihr mich dann, wenn's Winter wird im Stadion. Der Mann mit der Russenmütze und dem Pelzmantel und der Goldkette.
Der aus der warmen Wohninvestloge ins Stadion winkt.
Richtig, mit der PayPal-Karte. Ja.
Genau. Mit dem Wirecard-T-Shirt.
Ja, genau. Ja, mein Freund, wollen wir erstmal einen Strich drunter ziehen?
Wir machen in so vielerlei Hinsicht jetzt erstmal einen Strich drunter, außer unseren Podcast, denn den machen wir auf jeden Fall weiter und wir halten euch jetzt die Tage dann auf dem Laufenden, wie wir die nächste Folge umsetzen werden und wann wir das tun werden. Ich möchte auf jeden Fall hiermit schon mal beantragen, dass wir uns über die Sommerzeit auch mal eine kleine Auszeit nehmen, denn die werde ich brauchen einfach, auch fußballtechnisch, aber dass wir mit einem guten Vorlauf auf die neue Saison mit neuen Ideen und dann mit viel Ruhe und viel Spaß unseren Podcast wieder aufleben lassen. Das würde mich sehr freuen. Und das haben wir ja hiermit beschlossen, oder?
Das haben wir beschlossen und sobald es noch irgendwas Schönes, Herzzerreißendes, Emotionales oder Trauriges zu verkünden gibt im Rahmen der Spendenaktion, hört ihr es natürlich auch.
Genau, das verbreiten wir, wie wir es sonst auch gemacht haben, über unsere Social Media Accounts, Worum Podcast bei Twitter und @Worum Podcast bei Instagram und selbstverständlich dann auch irgendwie nachzulesen im www.worum.org. Ja, wir haben es geschafft. Haken dran an die Saison, Haken dran an eine absolute Albtraumspielzeit und Haken dran an unsere ersten 11 Podcast-Folgen, die wir als erstes Zwischenresümee schon irgendwie ganz gut hinbekommen haben, wa? Findest du nicht?
Erwartest du jetzt eine Antwort? Ja, ja, klares Ja.
Klares Ja. Bist du kurz eingenickt? Ist in Ordnung.
Ja. Ja, komm, dann. Weiß ich nicht, ob ich jetzt der richtige Ansprechpartner war. Ich bin da ein bisschen befangen vielleicht.
Ja, du wirst deinen Quan auch wiederfinden, wenn es um die Tipps in der nächsten Saison geht.
Ja, ich hoffe. Ein paar Mal lag ich ja nicht so schlecht. Nein, es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und wir freuen uns, dass es auf so große Resonanz gestoßen ist. Wir freuen uns, dass diese Saison so ein gutes Ende noch gefunden hat, ein einigermaßen versöhnliches Ende, dass wir beide wieder Ruhepuls haben und dass wir uns leider, wie es ist auch, wir kann halt auch echt nur Fußball, dass wir uns schon wieder freuen auf die neue Saison.
Und du kannst dich schon mal mental darauf einstellen, keine Ahnung, ob das wirklich irgendwann zur Umsetzung kommt, aber gestern in der Euphorie haben einige andere Vertreter von Werder-Podcasts schon angeregt, dass es zeitnah aus der Euphorie geboren unbedingt mal ein Werder-Podcast-Treffen mit allen Teilnehmern geben muss im Eisen, um sich gepflegt die Hucke voll zu saufen und um sich, Zitat, erleichtert anzuschreien. Das warten wir doch mal ab.
Ihr erkennt mich am Pelzmantel, ja, auch im Sommer.
In diesem Sinne, ihr Lieben, das war Folge 11 des Worum-Podcasts. Alle tief durchatmen und wir freuen uns auf eine neue Spielzeit und dann hoffentlich mit etwas eleganterem und ruhigerem Verlauf, als es dieses Mal der Fall war. Alles, alles Gute, kommt gut in die nächsten Tage und wir hören uns wieder. Thomas, ich liebe dich.
Niemals zweite Liga, ich liebe dich.
Mach's gut.
Schönen Ciao. Sommer.